Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
So, da sind wir wieder mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt, Trudel Marquardt ist meine Mutter und wir unterhalten uns einmal die Woche über die Zöliakie, die glutenfreie Ernährung und was so drumherum hängt. Wir werden auch über das Kochen und Backen reden. Gleich nochmal vorweg der Hinweis, weder Trudel Marquardt noch ich sind Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise, die ihr in dieser Sendung hört, beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und ich sage jetzt erstmal Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben letzte Woche geredet über die Verbreitung der Zöliakie. Wir haben festgestellt, dass es möglicherweise, wir haben es mal so grob ausgerechnet, könnten schon 400.000 oder mehr Menschen in Deutschland sein, die an der Zöliakie erkrankt sind. Und dann haben wir noch erwähnt, die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die einen ganz wertvollen Dienst leistet, indem sie Erkrankten die gute Informationen gibt, Hinweise auch auf Ärzte gibt, auf Ernährung, die auch lokal Gruppen hat und mit denen man sich auch mal treffen kann, wo man auch mal sich austauschen kann.
Dort kann man dann auch erfahren, wer die Kontaktperson für den Bereich ist. Genau. Und die Kontaktpersonen kriegen auch die Neubetroffenen gemeldet. Und also ich nehme Kontakt auf mit meinen Neubetroffenen, biete ihnen an, dass ich ihnen sie berate. Mhm. Und es ist ein Ehrenamt und dass ich auch ihnen, wenn ich Zeit habe, zeige, wie man das erste Brot backt. Mhm. Weil ich denke einfach, wir sind ein Volk, das Brot isst. Und wenn man dann schon mal ein ordentliches Brot hinkriegt, ist schon mal die Spitze des Berges
weg. Also wie wir gehört haben, am Anfang scheint ja bei vielen Betroffenen erstmal dieses Gefühl vorzuherrschen, oh Gott, ich kann nichts mehr essen. Es ist Gluten überall drin. Jetzt würde ich gerne heute mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, was darf man denn noch essen? Was ist verboten, was ist erlaubt? Also gehen wir erstmal vielleicht ganz wichtig darauf ein, wenn man Zöliakie hat, welche Getreidesorten darf man denn nicht mehr essen?
Weizen, Roggen, Hafer, Gerste und Dinkel und alles, was daraus hergestellt ist.
Also Weizen, nochmal, Weizen, Roggen, also ein Roggenbrot ist nichts mehr.
Nein.
Weizen, Brötchen, Brezeln, alles nichts mehr.
Auch Dinkel nicht, auch Hafer.
Also Haferflocken zum Frühstück gehen auch nicht mehr.
Es gibt inzwischen glutenfreie Haferflocken. Die Haferflocken...
Kann man das Gluten da irgendwie rausziehen oder wie machen die das?
Nein, da geht's einfach, die sind von Grund auf eigentlich glutenfrei, aber da geht's um die Kontamination, wenn da ist meistens dann irgendwelchen Weizenfeld daneben
oder so. Das heißt, wenn der Hafer selber ist glutenfrei,
ja,
aber der Weizen, der da irgendwie noch mitwächst, der landet dann halt auch in den Haferflocken.
Und die werden dann artenrein gepflanzt, also da gibt's inzwischen glutenfreie Haferflocken, aber man muss wissen, dass nicht alle die gut vertragen. Und wenn man also neu diagnostiziert ist, sollte man sehr vorsichtig damit umgehen, Kindern, die am Anfang überhaupt nicht geben und wenn, dann nur in kleinen Mengen. Also es wird empfohlen, gerade von der DZG, nicht mehr als 50 Gramm am Tag Haferflocken zu essen.
Mhm.
Aber ich denke, wenn man mal, wenn die Darmzotten wieder regeneriert sind, kann man das probieren.
Okay.
Aber es müssen eben die speziellen glutenfreien Haferflocken sein.
So, kurz für alle, die sich jetzt hier so reingezappt haben und überhaupt nicht wissen, worum es geht. Dieser Podcast findet sich auf www.glutenfrei-kochen.de und dort einfach mal auf den Link Podcast klicken. Und dort gibt es jede Woche eine neue Folge. Wir haben jetzt gerade die dritte Folge und solltet ihr ein iPad oder ein Smartphone oder auch einen normalen Computer haben, dann könnt ihr euch da diesen Podcast abonnieren. Da gibt es einen großen grünen Knopf auf der Website und wer da draufklickt, bekommt ab dann automatisch den Podcast jede Woche und muss nicht mehr suchen gehen. Und wir haben auch in den ersten beiden Folgen schon so ein bisschen interessante Informationen zusammengetragen über die Diagnose und die Verbreitung und so weiter. Nochmal Weizen, Roggen, Gerste,
Hafer
eher nicht.
Dinkel.
Dinkel.
Und alles, was daraus hergestellt ist, zum Beispiel Grieß, Couscous, Grünkern. Also es gibt einfach viele Produkte, wo man also auch aufpassen muss, zum Beispiel Seitan.
Seitan habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja, das wird oft so in Meeresfrüchtesalaten oder es sind so wie so Stäbchen, die so ein bisschen fischig sind und das ist reines Weizen-Eiweiß.
Ist das aber Surimi?
Surimi, genau, Surimi auch, ganz genau. Das darf man nicht essen.
Aha. Und wenn ich jetzt mal im Supermarkt stehe und vor den Regalen stehe und mir einfach mal irgendeine Packung rausnehme, dann finde ich ja da auf der Rückseite so eine Zutatenliste. Genau. Was, worin verstecken sich denn solche glutenhaltigen Bestandteile? Unter welchen Bezeichnungen zum Beispiel?
Also es muss, wenn es enthalten ist, muss dabei stehen, in Klammern oder auch so, Weizen oder Gluten. Also es kann zum Beispiel bei Aromen kann das sein, bei Gewürzmischungen.
Gewürzmischungen, die dann teilweise mit Weizenbestandteilen gestreckt werden oder?
Genau, oder Fruchtzubereitungen.
Ach echt?
Ja, ja. Also es gibt ja Joghurts, die nie eine Frucht gesehen haben und das ist dann, ja klar und die sind dann irgendwie zubereitet und in diesen Zubereitungen kann Weizen-Eiweiß drin sein oder Weizenstärke drin sein, aber es muss draufstehen.
Ja.
Und ja, das ist einfach, gibt es einfach Glutenfallen. Ich habe zum Beispiel am Anfang Essig, wäre ich nie auf die Idee gekommen.
Essig? Wie in Essig und Öl?
Ja, also Salatessig, dass da Gluten drin sein könnte. Und dann habe ich eben auf so einem Treffen der Zöliakie-Gruppe, das ist eigentlich wichtig, diese Treffen, weil man sich da austauschen kann mit alten Hasen, die einem dann Tipps geben können. Und da hat eine mir das erzählt, dass in einem Essig, in Altmeister-Essig, Weizen drin ist. Ja, habe ich gedacht, den benutze ich doch, also schnell weg damit. Und dann wundert man sich, warum es einem nicht richtig gut geht und findet dann solche Dinge.
Okay, Essig ist eine Falle. Wie sieht's aus mit Medikamenten?
Also in Medikamenten ist oft Weizenstärke als Füllstoff drin.
Das muss man Weizenstärke wissen. Enthält Gluten.
Ja, es gibt Weizenstärke, der das Gluten entzogen ist, die also auch unter diesen 20 Parts per Million ist, die aber oft trotzdem nicht vertragen wird, weil es einfach Leute gibt, die den Weizen nicht vertragen.
Okay.
Also man muss einfach genau wissen, was man darf.
Ist denn die Glutenunverträglichkeit, also die Zöliakie, ist die oft alleine oder kommt die dann auch teilweise mit anderen Dingen her, dass man plötzlich dann, weil man das eine nicht verträgt, möglicherweise andere Dinge auch nicht verträgt?
Ja, das ist oft gekoppelt mit anderen Sachen. Je länger man diese Zöliakie schon in sich hat, der Darm wird dann irgendwann durchlässig. Also es kann dann eine Laktoseunverträglichkeit sein, die am Anfang der Zöliakie meistens dabei ist, die dann aber durch konsequente glutenfreie Ernährung wieder verbessert werden kann. Mhm. Es kann eine Fructoseunverträglichkeit dazukommen, eine Histaminunverträglichkeit. Die Leute ernähren sich dann konsequent glutenfrei und es geht ihnen trotzdem nicht gut. Dann muss man einfach dran denken, es könnte noch was anderes dahinter stecken. Mhm. Und das wird leider von den Ärzten oft gar nicht so leicht erkannt.
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass wenn ich so mitbekomme, wie schwierig es alleine ist, eine Zöliakie zu erkennen, dass dann die Sachen, die damit dranhängen, möglicherweise noch schwieriger zu diagnostizieren sind.
Also es ist heute Gott sei Dank schon besser geworden. Die Ärzte kennen mehr darüber. Und wenn man den Verdacht hat, so etwas zu haben, sollte man zu einem guten Internisten, zu einem Gastroenterologen gehen und einfach mal diesen Verdacht äußern, eine Unverträglichkeit zu haben, dass dann einfach mal diese Diagnostik durchgegangen wird. Und was ganz wichtig ist, auch wenn man den Verdacht hat, es könnte das Gluten sein, bitte nicht anfangen, glutenfrei zu essen, bevor die Diagnose steht, weil sonst könnte sich der Darm schon wieder regeneriert haben und man kann es nicht mehr feststellen.
Das ja. Kann ich verstehen. Klar, wenn man sich's quasi wegkuriert hat.
Ja, und dann, wenn man dann zum Arzt kommt, dann erklärt der einem, dass man eine Belastungsphase machen muss. Das heißt dann mindestens 12 Wochen wieder glutenhaltig essen. Und wenn es einem dann mit glutenfrei schon gut gegangen ist, dann ist das eine hammerharte Zeit.
Mhm. Ja. Ja, Ist natürlich schwierig, weil viele natürlich, bevor sie zum Arzt gehen, auch mal so Hausmittelchen probieren.
Natürlich. Ne? Und viele werden diagnostiziert auf Reizdarm. Weil man nicht mehr weiter weiß, was es ist. Und gerade diese Gluten-Sensitivity ist einfach schwierig festzustellen. Die Zöliakie kann man eben an den Darmzotten feststellen und die Sensitivity kann man eben so nicht feststellen. Mhm. Sie ist aber inzwischen auch anerkannt und man weiß auch heute, dass die einfach auch durch unseren hochgezüchteten Weizen entsteht, der immer mehr Gluten reingezüchtet gekriegt hat. Und was aber noch viel schlimmer ist, ist die Schädlingsresistenz, die dann wieder unseren Darm schädigt. Aha.
Das Gluten hat ja schon durchaus auch seinen Sinn. Also wenn ich mir anschaue, das Gluten ist ein Klebereiweiß im Weizen und in verschiedenen Dingen. Aber das Gluten ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass das Brot schön elastisch wird.
Genau.
Dass
es also wenn ihr jetzt glutenhaltigen Hefeteig immer gemacht habt, das ist eine Einheit, eine Kugel und dann macht ihr einen glutenfreien Teig. Und der ist dann plötzlich kaugummimäßig und klebrig. Und da muss man dann einfach erst lernen, damit umzugehen. Und ich habe mir da inzwischen ganz, ganz viele Tricks selbst erarbeitet und kann einfach den Zöliakie-Betroffenen jetzt mit meiner Erfahrung helfen und ein bisschen die Angst vorm Backen zu nehmen.
Dann lass uns doch jetzt mal, bevor wir jetzt noch mehr über Diagnosen und Sachen reden, da kommen wir mit Sicherheit immer wieder mal noch drauf, lass uns doch mal den ersten Backtipp machen. Ich möchte meinen Sonntagmorgen mit frisch gebackenen Brötchen begehen. Und ich muss glutenfrei essen. Was kann ich denn jetzt mal so auf die Schnelle tun, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein halbes Jahr studieren muss? Aber es gibt doch sicher so ein paar Sachen, die man mal auf die Schnelle machen kann, ohne dass man sich da jetzt lange damit beschäftigen muss.
Also ich würde für die Anfänger empfehlen, kauft euch erstmal gute Backmischungen.
Okay, es gibt Backmischungen. Ja. Gehe ich da in den Supermarkt oder wo bekomme ich die?
Die gibt's inzwischen in Supermärkten, in DM-Märkten, in Reformhäusern, in Bioläden.
Also bei uns hier kriegt man die unter anderem auch im Edeka, nicht?
Ja. Im Realmarkt, egal. Marktkauf.
Das heißt, da mal das Personal fragen, wo habt ihr eure glutenfreien Sachen? Und da stehen dann die Kekse und das abgepackte Brot und auch Backmischungen. Lass uns mal ein paar Hersteller nennen. Wer macht denn glutenfreies Brot, glutenfreie Mehlmischungen?
Also es gibt zum Beispiel Scher, es gibt Baukof, es gibt Wertz, es gibt Pönsken, es gibt Hammermühle, es gibt Schnitzer, es gibt ganz, ganz viele Hersteller.
Also ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, aber das waren ja schon mal einige. Mhm. Es gibt auch Online-Märkte, wo man sich glutenfreie Sachen bestellen kann, die sind dann vermutlich auch ein bisschen teurer als das, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Weizenmehl.
Das ist auf jeden Fall viel teurer. Also ein Kilo Gluten.
Von was reden wir da? Doppelt so teuer?
Noch mehr als doppelt so teuer. Okay. Also ein Kilo glutenfreies Mehl kostet zwischen 3,50 und 4,50 Euro.
Das sind aber die Mehlmischungen. Wir reden dann später noch von selbstgemachten Mehlmischungen. Okay, natürlich. Weil da kommt man nämlich dann günstiger weg. So, die Mehlmischungen, was wird da typischerweise von den Herstellern so reingetan?
Da ist zum Beispiel Maismehl drin, da ist Reismehl drin, da ist Stärke drin. Also es braucht immer auch einen Anteil Stärke. Da gibt es dann verschiedene Stärken, die genommen werden können. Maisstärke, Kartoffelstärke, Tapiokastärke. Es muss immer ein Bindemittel drin sein. Da gibt es also auch verschiedene Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl.
Also damit diese Elastizität von dem Gluten, weil Gluten bindet Wasser und das muss
ersetzt werden. Genau, macht es geschmeidig. Aber ich muss sagen, also wenn ich dran denke, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, da ist es heute um Welten besser.
Also auch die Mischungen haben sich im Laufe der Zeit verbessert.
Haben sich verbessert, das Angebot ist größer geworden. Ich erinnere mich noch dran, dass du mir vor, 15 Jahren aus Schweden glutenfreie Produkte mitgebracht
hast. Finax war das.
Finax war das und da waren gemahlene Flohsamenschalen dabei und da hast du gesagt, Mama, probier das mal, in Schweden wird damit gebacken. Da habe ich das in Deutschland überhaupt noch nirgends gesehen.
Aha. Flohsamen hat nichts mit Flöhen zu tun.
Nee,
also ein Bindemittel, schreibt man aber FLOH.
Wie Floh. Und Flohsamen, das ist ein Psyllium plantago heißt der lateinische Name. Das ist ein Knöterichgewächs und ein Quellstoff. Aber man sollte zum Backen die Schalen nehmen. Das ist wichtig. Die Flohsamen sind harte Körnchen, die man nicht so einfach mahlen kann. Die Flohsamenschalen ist ein feines Pulver und das ist neutral vom Geschmack und es ist auch ein Mittel, was man zur Regulierung der Darmtätigkeit nimmt.
Mhm. Und das kriegt man gemahlen? Kann man kaufen?
Kann man kaufen. Also ich bestelle es im Internet, gerade das von Finax, weil das für meine Begriffe das Beste ist.
Es gibt auch einen englischen Begriff dafür. Das ist das Fiberhusk.
Fiberhusk,
also genau. Also Fiberhusk
genau. Und das ist, wie gesagt, ein Quellstoff. Wenn er da jetzt einen Teelöffel in ein Glas Wasser rührt und es 10 Minuten stehen lässt, dann gibt es eine gallertartige Masse, ähnlich wie Gelatin. Und die hilft, den Teig geschmeidiger zu machen, die Feuchtigkeit im Teig zu halten, weil das Flüssigkeit aufnimmt.
Okay.
Und dass es nachher auch nicht so bröselig ist und ein bisschen länger hält.
Und sowas ist dann in diesen Backmischungen unter anderem mit drin?
Das ist mit drin.
Und wenn ich so eine Backmischung habe, dann kann ich da, ist so eine Anleitung dabei,
wie da
ich
mein Brot Da ist dann backe? Immer eine Anleitung drauf für ein, zwei verschiedene Rezepte, die kann man dann also nehmen, wenn man sich genau dran hält. Und man muss, also ich sage immer, wenn ihr einen glutenfreien Hefeteig macht, nehmt Abschied vom glutenhaltigen Hefeteig, weil er einfach ganz anders ist. Lasst euch auf die Herausforderung glutenfreier Hefeteig ein. Lasst ihn einmal richtig gehen, also macht einen Hefeteig. Er muss gerade so sein, dass er sich anfängt, von der Schüssel zu lösen. Er ist dann keine ganze Einheit. Und ich decken dann ab, lassen 10 Minuten ruhen und dann lässt er sich verarbeiten. Wenn er zu klebrig ist, darf man immer noch mal ein bisschen Mehl dazu tun. Wenn er zu trocken ist, darf man noch ein bisschen Wasser dazu tun. Aber ich empfehle eigentlich immer, tastet euch heran mit der Flüssigkeit oder mit der Mehlmenge.
Und man muss, glaube ich, auch sagen, dass am Anfang das glutenfreie Backen auch mal schief gehen kann.
Ja, also mir ist, zu eurem Trost, mir sind am Anfang auch Brote in der Biotonne gelandet oder zu Semmelbröseln verarbeitet worden, weil es Steine waren. Also, und es wird jedem am Anfang so gehen, aber ich bitte euch drum, gebt nicht auf, backt weiter, irgendwann könnt ihr das. Und dann seid ihr happy, wenn ihr plötzlich einen Pizzateig hinkriegt oder einen Brötchenteig.
Und ich kann bestätigen, dass die Sachen saulecker sind. Und das war's für diese Woche. Wir sprechen nächste Woche weiter. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, geht auf www.glutenfrei-kochen.de, dort auf den Podcast klicken und da findet ihr die alten Folgen, da könnt ihr den Podcast abonnieren und kostet nichts, ist gratis und wir freuen euch, wenn nächstes Mal wieder kommt. Mein Name war Chris Marquardt.
Trudel Marquardt.
Und bis dann, tschüss.
Tschüss.
Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.